Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Das hier, das kennt ihr vielleicht. Deutschland ist nämlich eine ziemliche Pornonation. 12,4% des weltweiten Pornotraffics kommen aus Deutschland. Und vieles davon im Netz ist Mist, rassistisch, stereotyp oder frauenfeindlich. Das Portal Pornbetter aus Leipzig will das besser machen, Konsumentinnen und Alternative Creators quasi zusammenbringen. Und zwei der Menschen hinter Pornbetter sind in dieser Folge zu Gast. Hallo Luna und Esti.
Hallo,
hi.
Ihr habt ein Portal gestartet, eine Art Rezensionsportal für bessere Pornos, so kann man es glaube ich sagen. Was ist die Idee von Pornbetter, dass ihr das gegründet habt?
Die Idee hinter Pornbetter ist, dass es heute schon sehr viele alternative indie-feministische Pornoseiten gibt, die nach bestimmten ethischen Standards produzieren. Die sind aber leider nicht besonders sichtbar, dadurch, dass es eben ein Überangebot an frei zugänglichen Gratis-Tube-Seiten gibt und so weiter.
Wir haben in gemeinsamen Gesprächen für uns so rausgefunden, dass ganz viele unserer FreundInnen auch denken, ach, für uns werden die Pornos irgendwie nicht gemacht. Es gibt so viele Klischees, die da zu sehen sind. Das spricht mich überhaupt nicht an. Und dann dachten wir eben, es gibt so viele ganz tolle andere Ansätze. Und wir wollten irgendwie unser Wissen darüber teilen.
Kurzum, die beiden Kulturwissenschaftlerinnen haben dafür ein Startup gegründet. Übrigens Gründungsförderung inklusive. Ein Online-Directory nämlich mit Rezensionen alternativer Pornos. Wieso, weshalb, warum, das klären wir in dieser Folge. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Was schätzt ihr, wie viele Pornoclips werden weltweit pro Sekunde angeschaut? Weltweit. Mehr als 30.000 pro Sekunde. Auch Luna und Esti aus Leipzig, die mögen Pornos, aber eben gute, ethische Pornos, sagen sie, im Sinne von möglichst feministisch, diskriminierungsfrei, rassismusfrei, klischeefrei. Deshalb haben sie ein eigenes Portal gegründet, pornbetter.com, und ich habe sie gefragt, was die Idee dahinter ist, ob sie Konsumentinnen und alternative Produktionen zusammenbringen wollen.
Genau, richtig. Also wir wollen quasi allen Menschen, die Lust haben auf Pornos, helfen, das Richtige für sich zu finden und stellen, was wir so gut finden, vor. Schreiben auch ein bisschen, was wir nicht so gut finden und denken, dass wir damit so einen Ansatz oder so einen Startpunkt liefern können für, auf was habe ich denn eigentlich Lust und was gibt es denn noch für besseren Porno draus.
Und ich habe gesehen, ihr habt da ähnlich wie diese großen, kostenlosen und teilweise sehr umstrittenen Portale, ihr habt auch Genres und man kann nach Queer-Pornos gucken, nach Hetero-Pornos, nach Fetischen und so weiter.
Genau, richtig, ja. Also unsere Kategorien bemühen sich darum, nicht in irgendeiner Form rassistisch, sexistisch oder so zu sein, und die man ja leider auf den großen Seiten immer noch viel findet. Aber genau, ich denke, es ist für jeden Geschmack was dabei.
Also es gibt jetzt keine Sklavenpornos oder sowas, das meint ihr mit sowas, was problematisch ist, ne? Wenn dann schwarze Menschen zum Beispiel da abgebildet sind.
Genau, Sklavenpornos wäre auf jeden Fall super problematisch, also das würden wir, glaube ich, sogar gar nicht mit aufnehmen. Mhm. Ansonsten finden wir eben auch Hautfarben, Fetische eben, oder dass eben Transpersonen nicht als eigenständige Menschen dargestellt werden, sondern irgendwie als Fetisch und so auf eine nicht respektvolle Art objektifiziert, sowas wollen wir irgendwie vermeiden. Mhm.
Ihr habt euch gegründet, glaube ich, im letzten Jahr 2022 als Startup aus Leipzig, und ich habe gesehen, ihr habt auch Förderung bekommen, ein Stück weit von so einer Startup-Förderung. War das leicht, die Leute zu überzeugen für so ein bessere Porno-Portal?
Na, das war eigentlich auch für uns überraschend. Wir waren bei der Gründungsnacht in Leipzig dabei und wurden dann angesprochen, ob wir nicht bei Innostadt Bonus uns mal bewerben wollen für den Sondercall. Ich glaube, das war ein Kulturunternehmen. Und dann haben wir das gemacht und haben mehrere Runden durchlaufen. Und ja, es gibt immer natürlich diesen Moment, wo vielleicht ein kleines Raunen durch die Menge oder Jury geht. Oh Gott, Porno, was soll das denn jetzt hier? Aber wenn die Leute sich erstmal mit unserem Anliegen auseinandersetzen, dann merken die auch, okay, da ist halt definitiv auch ein gesellschaftlicher Mehrwert und auch ein innovativer Mehrwert hinter unserer Idee. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Jury dann dafür entschieden hat, uns mit anderen Unternehmen zusammen auch in diesem Sondercall zu fördern.
Und die Idee ist, verstehe ich richtig, auch so ein bisschen, Pornos konsumieren wir nun mal alle, so ein bisschen rauszuholen aus dieser Schmuddelecke und dann aber zu gucken, wie können wir es eben besser machen, dass eben auch Leute davon leben können, dass es nicht rassistisch ist und so weiter, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind und das ist sozusagen auch so ein bisschen die Idee dahinter?
Ja, genau. Ich glaube, es ist auch, Pornoseiten sind sehr, sehr viel geklickt. Deutschland ist da ja auch immer führend mit dabei. Und wir haben aber das Gefühl, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, sondern es ist nach wie vor auch bei jungen Menschen, die vielleicht gerne Sex-Podcasts hören, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, immer noch ein Thema, das so ein bisschen in der Schmuddelecke ist. Ich glaube auch, weil viele Menschen denken, was ich mir da gucke, ist es überhaupt okay? Ich weiß es gar nicht, aber es fehlt eben so ein bisschen die Auseinandersetzung damit und wir denken eben, dass Bildung hier quasi wie Medienkompetenz für Porno auch richtig gut wäre. Und ich glaube, wenn alle lernen, besser darüber zu sprechen, dann ist es eben irgendwann nicht mehr so tabuisiert.
Das zeigen ja auch alle Zahlen, wenn man aufklärt, wenn Leute informiert sind, dann geht es meistens in eine bessere Richtung. Ich finde immer ein schönes Beispiel ist in Deutschland die Zahl der Teenager-Schwangerschaften, die ist halt so gering wie seit Jahrzehnten nicht. Ne? Und das ist sicherlich vielleicht auch ein Ergebnis von Aufklärung über diese Themen.
Genau, ich denke auch, Scham ist irgendwie nie der richtige Ausgangspunkt, um über Dinge zu sprechen.
Jetzt seid ihr so ein bisschen Suchmaschine, Angebot für ethische, feministische Pornos. Sagt ihr, was versteht ihr darunter? Wie würdet ihr das definieren? Was ist ein ethischer oder feministischer Porno?
Ich glaube, da gibt es mehrere Ansätze natürlich und wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, da die richtige Definition zu geben. Wir haben nur für uns selber und hoffentlich auch für unsere UserInnen nachvollziehbare Kriterien definiert, was für uns ethisch bedeutet. Zum Beispiel heißt es faire Arbeitsbedingungen für die Darstellenden, eine diskriminierungsfreie Darstellung auf der entsprechenden Seite, keine Pop-up-Werbung, die dann super aggressiv und sexistisch ist, generell auch das Vermeiden von Stereotypisierung und Fetischisierung von Menschengruppen, das wären so Aspekte.
Das heißt, der Klassiker ist ja leider immer noch nach wie vor in vielen, vielen Pornos so dieses, der Mann dominiert die Frau und da würdet ihr wirklich darauf achten, dass da wirklich alle am Set auf Augenhöhe sind und dargestellt werden?
Genau, ich glaube, das ist eben einmal, geht es um die Arbeitsbedingungen am Set für die Darstellenden, die ist super wichtig und ich würde sagen auch vielleicht der Hauptpunkt bei ethischem Porno ist. Ich glaube auch die Darstellung, also dass natürlich Konsens am Set selbstverständlich sein muss, aber eben, dass das vielleicht auch reingetragen wird in den Film, dass man quasi auch im Film merkt, okay, hier ist Raum, Sachen zu besprechen, es gibt irgendwie die Möglichkeit, jederzeit Stopp zu sagen. Das ist total wichtig. Und dann eben einmal das, was du gerade gesagt hast, dieses Aufbrechen von so Klischee-Rollen, aber eben nicht zwingend, sondern man kann quasi alle Rollen bedienen. Also jeder Kink ist erlaubt. Aber
also auch ein Gangbang, wenn da alle eben richtig Spaß dran haben, würde bei euch auch auftauchen dürfen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, auch das ist total wichtig. Das gibt ja auch ein bisschen das Klischee von so Frauenpornos in Anführungsstrichen.
Alles Frauen, ist soft.
Genau, ja, soft, hell ausgeleuchtet, weiße Bettlaken oder sowas in die Richtung. Aber gerade auch diese Frauenpornos reproduzieren ganz oft so Klischees. Wir denken eben, Frauenporno gibt's nicht, braucht's nicht als Kategorie, sondern alles ist möglich, jede Spielart ist erlaubt, aber es geht eben darum, dass Konsens herrscht und am besten eben auch noch, dass man das auch sieht im Porno, dass man auch merkt, okay, man kann darüber sprechen, man kann Stopp sagen, man kann vielleicht zwischendurch mal lachen oder einfach sagen, ich brauche einen Schluck Wasser und es ist okay und es gehört dazu. Und als Zuschauerin merke ich dabei, okay, das ist ein Film. Und es ist nicht die Realität, die hier abgebildet wird.
Ja, ich würde da gerne noch einhaken, weil ich das sehr schön finde, wie die genderqueere produzierende Person Pandora Blake das beschrieben hat. Diese Person spricht eben von Containern. Das heißt, egal was vielleicht für auch ein Tabu-Fetisch in dem Film bedient wird, dass es einen Kontext geben muss, der hergestellt wird, der auch für die Konsumierenden ersichtlich ist.
Ja, das klingt super, auch mit dem Kontext und so weiter, aber das klingt für mich so ein bisschen verkopft. Also im Sinne von, funktioniert das auch? Also machen die Konsumentinnen und Konsumenten das mit, dass sie sagen, ja, dann gib mir die 90 Minuten wie im richtigen Film und den Kontext?
Ich glaube, es machen nicht alle Konsumentinnen mit. Ich glaube, es gibt ja ganz viele, die wollen gar nicht hinterfragen, wie eigentlich ihre sexuellen Vorlieben sind oder die wollen nicht hinterfragen, dass sie vielleicht als Cis-Mann die dominante Rolle immer haben und die auf keinen Fall davon abweichen wollen. Und die Konsumentinnen, die erreichen wir vielleicht erstmal nicht. Aber ich glaube, es gibt eben ganz viele KonsumentInnen, die sich Gedanken darüber machen, die sich vielleicht fragen, was heißt es denn eigentlich, dass ich nur auf das eine oder nur auf das andere stehe? Mhm. Ich glaube, auch das ist ja eher das gesellschaftlich Erlernte, nämlich Fragen ist nicht sexy, sondern sich nehmen ohne zu fragen ist sexy. Und wenn man aber öfter mal ethischen Porno schaut, das kann unheimlich sexy sein, das kann lustig sein, man kann das quasi auf jede Situation so anpassen. Und ich glaube, das ist irgendwas, also ich würde jetzt nicht sagen, Porno an sich hat die Aufgabe, gesellschaftlich da was zu verändern, aber ich glaube, Porno kann das. Wenn wir alle lernen, dass mal Nachfragen viel mehr Sexappeal hat als unklare Konsenssituationen, die einen vielleicht Tage später immer noch beschäftigen. Ich glaube, dass das sexy ist und ein Lernprozess, von dem wir als Gesellschaft auch profitieren.
Und du hattest ja gerade die 90 Minuten Spielfilmlänge angebracht. Also das ist ja auch gar nicht so, dass alle ethischen Pornos darüber definiert sind, dass sie irgendwie eine bestimmte Art und Weise der Präsentation bedienen, sondern wir haben auch AmateurInnenfilme ganz viel. Und ich glaube, die Suche nach Authentizität im Porno, das spiegelt sich auch an Konsumierendenverhalten, die wird ja immer größer. Also es gibt einfach einen wachsenden Markt, gerade auch ein wachsendes Interesse an AmateurInnen und an Nähe zum Creator. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute eben nicht nur Stereotype und fiktionalen Content sehen wollen.
Du spielst auf OnlyFans und Co. an, ne? Diese ganzen Plattformen, wo ja unglaublich viele Leute aktiv sind. Sehe ich dann auch in den Produkten, die ihr verlinkt, in den Videos, sag ich mal, eher Menschen, die aussehen wie du und ich, die vielleicht auch nicht so perfekt sind wie jetzt in einem Porno aus den USA?
Was ganz wichtig dabei ist, dass es eben eine Vielfalt dargestellt wird. Also ich glaube, es gibt ganz viele DarstellerInnen, die vielleicht perfekt oder normschön sind, aber es gibt eben nicht nur diese DarstellerInnen und die anderen DarstellerInnen sind dann nicht in einer Kategorie eingekistet und kommen da nie wieder raus, sondern es gibt eben ganz selbstverständlich verschiedene Körperformen, verschiedene Körperfarben, ohne dass es irgendwie fetischisiert wird. Und auch eben Menschen wie du und ich, aber eben halt auch queere Menschen, nicht-binäre Menschen. Und es ist eben nicht was, was dargestellt wird für einen männlichen Blick, wenn zum Beispiel die Kategorie Lesbenporno ganz oft ja nicht an Lesben gerichtet ist, oder sondern eben an Cis-Männer, die sich eine bestimmte Vorstellung im Kopf haben und die dann erfüllt werden muss. Dass auch eben den DarstellerInnen selber frei steht, was sie in welchem Kontext verwenden wollen. Und ich glaube auch, dass eben ein Abweichen von diesem Mainstream, nämlich dass jeder Porno mit einem Cumshot enden muss, wo das Sperma ja auch in Mainstream-Produktionen oft nicht echt ist, aber eben dieses, es kann auch ein nicht erigierter Penis zu sehen sein und es ist auch sexy und es ist auch schön. Das ist zum Beispiel was, was man, glaube ich, in Mainstream-Produktionen eher selten sieht und eben auch da eine Vielfalt möglich ist. Und vor allem, dass es ganz klar ist, dass auch Darstellende jederzeit die Produktion eben abbrechen können. Das ist zum Beispiel nicht selbstverständlich. Also da haben wir schon öfter mal das Feedback auch bekommen, dass Darstellende sehr unterschiedlich bezahlt werden, dass zum Beispiel bestimmte Körpertypen besser bezahlt werden. Männer werden oft viel schlechter bezahlt. Ist auch nicht immer so, aber genau, dass da eben einmal eine Transparenz da ist und dass auch nicht das bezahlte Geld davon abhängt, was man für extreme Praktiken zulässt, sondern dass eben das eine Absprache ist, die Lust oder zumindest das Wohlergehen der Darstellenden im Fokus steht.
Esti und Luna über ihre Kriterien für ethische Pornos. Porn-better.com ist also eine Art Verzeichnis alternativer Pornos. Die Firma selbst, die produziert aber keine Clips, keinen Content. Und ich habe Luna und Esti deshalb auch gefragt, wie sie denn prüfen, ob die ethischen Kriterien von den Labels, von den Produzentinnen und Produzenten auch eingehalten werden. Also kennen sie die Leute hinter der Kamera? Glaubt ihr denen einfach?
Gut, also mit nur die Leute kennen, die das betreiben, wäre natürlich ein bisschen kurz und bequem gedacht. Deswegen setzen wir darauf, eben mit PerformerInnen, die auch wirklich mit den Studios arbeiten, in Kontakt zu treten. Wir haben ein anonymes Feedback-Form entwickelt. Da können Leute uns die wir vorher kontaktiert haben, ein Feedback geben. Wir kontrollieren das dann quasi durch Kontaktaufnahmen mit der jeweiligen Performerin, ob das auch wirklich von der kommt oder dem. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die wir implementiert haben, damit es eben nicht nur die ProduzentInnen oder die Seitenbetreibenden sind, die sagen, jo, bei uns ist alles super und ethisch.
Und die Performer sehen und Performerinnen sehen es dann nochmal anders. Ihr müsst ja auch ein bisschen vermutlich am Ende des Tages Geld verdienen, oder es wäre zumindest schön. Ich weiß nicht, ob es schon funktioniert. Wie ist eure Geschäftsidee? Also ihr, wenn ich das richtig gesehen habe auf eurer Seite, kommt man dann zu diesen verschiedenen Produkten, und das sind wahrscheinlich Affiliate-Links, das heißt ihr verdient dann ein bisschen dafür, dass die über euch zu denen gekommen sind, oder wie funktioniert das?
Nicht nur. Also wir haben einen Teil der Seiten, die Affiliate-Partnerschaften mit uns haben. Das ist aber kein Kriterium, um bei uns gelistet zu werden. Das heißt, wir machen erst eine Review und dann gucken wir, ob eine Partnerschaft in Frage kommt. Das ist einer der Wege, mit dem wir hoffen, dass wir die Seite dann auch, also dass sich die Kosten selber tragen können und auch die Arbeitskosten für uns damit gedeckt werden können. Langfristig, aktuell ist es gerade noch nicht so. Ja, Affiliate-Links, wie gesagt, sind ein Aspekt, aber soll auch nicht das Einzige sein.
Und wir müssen uns, glaube ich, auch mal in der Gesellschaft ehrlich machen, oder? Dass wer faire Bedingungen will, wer faire Produktionsbedingungen will, letztlich muss man auch zahlen. Es geht nicht alles gratis.
Genau, ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, pay for your porn. Und natürlich können das nicht alle Menschen machen, aber ich glaube, wenn man den Anspruch hat, Pornos ethisch und ethische Pornos konsumieren zu wollen, dann ist es auf jeden Fall ausschlaggebend. Man kann nicht erwarten, dass Darstellende gut und fair bezahlt werden, wenn man natürlich alle Filme gratis schaut. Dadurch, dass eben nicht alle Menschen das Geld haben, eine teure Mitgliedschaft abzuschließen, listen wir in jeder Preisklasse auf unserer Seite was. Also es gibt Angebote, wo es zum Beispiel pay what you can, also man kann einfach so viel bezahlen, wie einem möglich ist. Es gibt so Schnupperangebote, gratis Schnupperzeiten, und es gibt auch Seiten, die Pornos erstmal so ins Netz stellen.
Ist das auch ein Problem, dass viele dann doch ihre Daten nicht angeben wollen, ne? Also Kreditkartendaten oder wie eben Zahlungssysteme im Netz sind oder PayPal, whatever. Und dadurch so ein gewisses Hemmnis da ist und das manchmal vielleicht auch deshalb so schwierig ist?
Ja, natürlich gehört das ja dann auch zu der Problematik, wenn einem Pornokonsum peinlich sein muss, weil man das gesellschaftlich so vermittelt bekommt, dann will man auch seine Daten nicht unbedingt angeben. Außerdem, wenn vielleicht das Grundvertrauen gegenüber der Seite nicht da ist, weil man gar nicht weiß, wer steckt dahinter, wer macht das, wo landen meine Daten, dann hätte ich auch keine Lust, meine Kreditkartendaten preiszugeben, wenn ich dieses Grundvertrauen nicht hätte, wenn keine Transparenz gegeben ist. Und das ist ja auch eines unserer Anliegen, einfach mehr Transparenz und mehr Vertrauen in die Arbeit der Studios auch zu schaffen, die dieses Vertrauen verdienen.
Wir waren schon mal am Set von Erika Lust zum Beispiel. Was sind das jetzt für Labels, mit denen ihr da kooperiert? Sind die aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt? Was sind das für Labels?
Einige sind in Deutschland, andere sind in Europa, zum Beispiel Spanien, wie Erika Lust. Dann haben wir auch US-amerikanische Seiten gelistet. Wir versuchen ja immer, jeden Monat 1 bis 2 Reviews dazukommen zu lassen, aber das sind bisher so die Regionen global, aus denen wir mitwirkende oder Rezensionen haben.
Welche Rückmeldungen bekommt ihr sowohl von uns Schauenden sozusagen als auch aus der Branche, von Darstellenden oder so?
Also von Darstellenden vor allen Dingen sehr positive Rückmeldungen, von Seitenbetreibenden auch. Es gibt natürlich immer die Kontroverse, also dass Leute sagen, ja, was meint ihr denn jetzt mit ethischem Porno? Und wir wissen, dass dieser Begriff auch natürlich eine verkürzte Diskussion letztendlich darstellt. Oder verkürzt ist, weil Ethik ja vielfältig definiert werden kann. Ethik kann auch zum Label gemacht werden und dann ist nichts dahinter. Und das ist natürlich was wir akzeptieren, wenn Leute sagen, naja, eigentlich sind wir schon längst weiter als dieses Label. Aber gleichzeitig sehen die Leute und schätzen schon auch wert, wofür wir uns einsetzen oder wie wir uns engagieren, jedenfalls in dieser indie-feministischen Pornobubble, mit der wir ja letztendlich auch am meisten zu tun haben.
Und ich denke auch, dass wir immer wieder so überraschte Nachrichten bekommen, dass Leute eben sagen, ach cool, ich dachte wirklich, für mich ist Porno nichts, und es gibt aber so viel schöne Sachen, die mir irgendwie zusagen. Oder man lernt Leute, die eben sagen, ich habe was ganz Neues entdeckt. Von dem her glaube ich, dass wir sowohl von den Zuschauenden als auch von Darstellenden ganz gute Rückmeldungen bekommen.
Und wie entwickeln sich so, ihr seid jetzt schon ein knappes Jahr, glaube ich, am Start, ne? Wie entwickeln sich so die User-In-Zahlen? Habt ihr da schon erste Auswertung?
Ja, die entwickeln sich positiv, die steigen. Wir sind beide jetzt dicht die Cracks im Marketing. Und also das ist das eine. Das andere ist das Marketing für pornobezogene Content-Creators sehr schwierig ist. Also sprich Social Media, unser Instagram, wir warten eigentlich doch auf, wann wir das erste Mal geblockt werden, so wie es so vielen anderen in der Branche eben auch passiert. Das heißt, Marketing ist eine schwierige Sache, aber gerade dafür, dass wir bisher noch nicht viel gemacht haben an Marketing und dass die Rahmenbedingungen schwierig sind, wachsen wir eigentlich ganz gut.
Und ihr habt auch eine Crowdfunding-Kampagne in den Startlöchern, ne? Ihr wollt noch weiter wachsen. Was habt ihr da vor?
Ja, wir wollen vor allen Dingen unsere Seite besser machen. Das heißt, wir wollen mehr Zugänglichkeit gewährleisten, so wie so ein Lupen- und Vorlesetool für Menschen, die vielleicht Sehbeeinträchtigungen haben. Wir wollen mehr Filtermöglichkeiten, ja, einfach eine bessere Usability gewährleisten können. Gerade ist das alles noch so sehr DIY selber gebaut und gepflegt. Dann wollen wir eben auch mehr Bildungsangebote vielleicht nicht nur online, sondern auch offline anbieten können. Wir wollen ein diverseres Input auch bekommen. Das heißt, dass vielleicht auch Menschen schreiben und dafür auch entlohnt werden, die aus anderen Kontexten, Hintergründen, sozialen Milieus kommen als wir. Das sind so Anliegen, die wir mit der Kampagne verfolgen, die am 2. Mai startet.
Also sehr viel Engagement. Was ist denn so euer Ziel? Oder sagen wir mal so, wenn es richtig gut läuft, dann sieht die Pornobranche 2030 wie aus?
Auf jeden Fall diverser. Auf jeden Fall dürfen alle Spielarten da sein. Und das Sprechen darüber ist viel, viel einfacher. Und alle Menschen, die in der Branche arbeiten, sind gut bezahlt und es gibt keine gesetzliche oder staatliche Gängelung der Branche.
Dankeschön. Luna und Esti von pornbetter.com aus Leipzig. Die vollständigen Namen der beiden, die kennen wir natürlich auch hier in der Redaktion. Und ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir was über Pornos machen. Da haben wir in einer Stunde Liebe schon sehr viel gemacht, sowohl über die positiven wie auch die negativen Seiten. Florian zum Beispiel, der hat mir erzählt, wie er viel zu früh mit 11 Jahren schon mit Pornos in Kontakt gekommen ist.
Auf der einen Seite ist das natürlich so ein Ekelfaktor gewesen in dem Alter für mich, wo ich mir dachte, boah, weg davon. Und auf der anderen Seite war es natürlich so ein Neugier, was du gerade gesagt hast, so eine Begeisterung für das, was so noch unbekannt ist auch. Wir alle wissen ja irgendwo, Pornoseiten sind eigentlich erst ab 18, kannst du aber mit einem Klick bestätigen, und so war das eben auch bei mir.
Heute konsumiert Florian keine Pornos mehr. Die eine Stunde Folge mit Flo, die findet ihr noch online. Außerdem war neulich Paulita Pappel bei Anke zu Gast. Paulita Pappel, die ist Produzentin und Darstellerin, plädiert insgesamt für weniger Scham bei dem Thema und ja, dem Erarbeiten von so einer Art Pornokompetenz.
Ich glaube, Scham ist wirklich das Schlimmste, was uns angetan wird in dieser Gesellschaft in Bezug auf Sexualität, dass wir ein schlechtes Gefühl haben und denken, irgendwie irgendwas wäre nicht okay mit uns. Das blockiert uns auf so viele Ebenen, weil das schafft, dass wir eben nicht offen reden über bestimmte Sachen.
Beide Folgen verlinke ich euch noch in den Shownotes. Und jetzt kommen wir noch zu was ganz anderem. Es geht um Urlaub, um den Ex, Janina. Die ist nämlich seit Jahren schon nicht mehr mit ihrem Ex zusammen. Trotzdem waren die beiden jetzt eben zusammen im Urlaub. Eine Woche in Kanada haben sie verbracht, quasi dort, wo ihre Liebe damals angefangen hatte. Und ob das eine gute Idee war, das erzählt euch Janina jetzt selbst im Liebestagebuch.
Ja, ich will halt davon berichten, wie es war, mit meinem Ex-Freund zusammen den Urlaub zu verbringen und über Silvester in einem weit entfernten Land im Schnee zu sein. Und das war eigentlich eine schöne Zeit, weil das wirklich auch so eine Rückreise in unsere Vergangenheit war. Dort in dem Land hat er 5, 6 Jahre gelebt und auch der Großteil unserer Beziehung war quasi über den Ozean hinweg. Und ich war dort auch relativ häufig, habe ihn besucht, habe mehrere Wochen oder manchmal auch nur Kurztrips, 2 Tage dort verbracht. Und es war irgendwie toll, nach fast 4 Jahren wieder dort zu sein und einfach die Stadt zu sehen, wie sich alles dort entwickelt hat, gut essen zu gehen und einfach eine entspannte Zeit für mich zu haben. Und vorher habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie wird das überhaupt sein, wenn wir jetzt nach all diesen Jahren wieder so eng miteinander eine Woche lang verbringen. Und es war wirklich sehr, sehr angenehm und gut. Und es hat mir auch gezeigt, dass wir als Mensch eigentlich richtig gut zusammen funktionieren, weil ja, wir uns total gut verstanden haben menschlich. Und wir konnten auch ein paar Mal über unsere Themen reden, die wir mitgebracht hatten oder was wir ja schon angefangen hatten, langsam zu verarbeiten. Dazu hat halt auch gezählt, dass ich damals fremdgegangen bin, dass wir beide eigentlich bei so ein paar Punkten nicht ehrlich waren. Ja, und das hat dann nach und nach unsere Beziehung einfach vergiftet. Und dann hatten wir erstmal keinen Kontakt. Aber also wir haben die andere Person nie aus dem Leben des anderen wirklich rausgeschoben. Und das hat mir halt auch dann der Urlaub in Kanada gezeigt, dass wir ja einfach Freunde sind. Dass es ein Mensch ist, der mir wichtig ist und den ich auch nicht aus meinem Leben raushaben möchte. Es ist aber so, dass in diesem Urlaub war das halt ein freundschaftlicher Urlaub. Also es war nicht so, dass wir irgendwie uns näher gekommen sind und ich das auch wirklich nicht wollte. Also ich habe da keine Bedürfnisse verspürt, könnte man sagen. Ja, habe einfach gemerkt, dass mich vieles aus der Vergangenheit halt begleitet und dass es jetzt nicht die Zeit ist. Und ich jetzt auch noch nicht sagen kann, ob diese Zeit überhaupt jemals wieder kommt, dass wir intim werden können. Oder ob das wirklich auch nur einfach eine Freundschaft bleibt. Das ist jetzt ein großes Fragezeichen. Wir haben uns zweimal in dem Urlaub auch halt ein bisschen diskutiert, also ein bisschen mehr gestritten möchte ich es nicht nennen, also eher miteinander auseinandergesetzt. Und klar haben wir auch darüber gesprochen, was hätten wir damals anders machen können. Ja, das Beenden, mehr Abstand zueinander zu haben, aber wir waren ja immer noch verliebt ineinander. Und ja, das Learning, die Hilfe von außen sich zu holen. Und das haben wir nach dem Urlaub auch so besprochen, dass wir das jetzt auch machen. Ich habe mich jetzt schon informiert, dass wir quasi erstmal eine Stunde oder anderthalb Stunden bei einer Paartherapeutin bekommen, damit wir da einfach nochmal drüber reden können, mit Hilfe von außen. Weil ich denke, es ist für mich persönlich extrem wichtig, das alles nochmal richtig zu verarbeiten. Ich bin danach zurück nach Deutschland geflogen und er ist jetzt seit fast 2 Monaten immer noch in dem anderen Land und kommt jetzt erst wieder. Das heißt, wir hatten zwar Kontakt eigentlich täglich, aber wir haben halt jetzt nicht weiter an unserer Beziehung gearbeitet. Und das wird sich jetzt erst zeigen, wenn er wieder zurück ist. Und ich weiß, dieses Gespräch steht dann auch nochmal wirklich mit ihm an, weil er hatte ja jetzt auch sehr viel Zeit, sich nochmal Gedanken zu machen und halt auch zu gucken, wie er sich mir gegenüber fühlt. Nur ich kann es halt noch nicht hundertprozentig sagen, aber die Tendenz ist halt fast eher, dass, ja, vielleicht sind wir doch einfach nur gute Freunde, was ja auch total schön wäre. Aber ich würde das halt einfach gerne nochmal mit ihm gemeinsam rausfinden und natürlich auch seine Sicht dazu sehen.
Danke Janina und ich hoffe, ihr habt heute auch was rausgefunden für euch. Wenn ihr diesen Podcast mögt, eine Stunde Liebe, dann abonniert uns gerne oder lasst uns 5 Sterne da. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Lauschen diesmal. Ahoi!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.